Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen. Und wir können uns ausrotten, egal was wir Menschen uns da eifern lassen auf der Welt, aber die Mikroorganismen werden weiterhin das bevölkern da und werden das Ding weiterführen. Und
man muss schon offen sein für einen ungewohnten Geschmack.
Was ist da in dem winzig Kleinen, das Unsichtbare und trotzdem Wirkmächtige?
Einfach so lustig. So miteinander werken, ich hab das immer geliebt.
Das Fermentieren ist so ein bisschen so wie ein Eintritt in eine Zauberwelt, die also sinnlich und so mit, wenn jemand gern was angreift und was riecht und sich da irgendwie so Freude hat dran, ist das eine gute Richtung, kann ich nur sagen. Da kommt man auf die Rechnung, ja.
Das sagt Aloysia Webinger, die man im amerikanischen Sprachraum wahrscheinlich als Foodie bezeichnen würde, also als jemanden, der ein besonderes Faible hat für alles, was mit Essen oder Ernährung zu tun hat. Die 63-Jährige gibt ihre Leidenschaft für Ernährung, regionale Versorgung und echt gute Lebensmittel gerne weiter und teilt in offenen Workshops ihr Wissen über Fermentation. Wir haben einen dieser Kurse besucht, in dem Gemüse fermentiert wurde. Aber wie funktioniert so ein Fermentationsprozess eigentlich? Was muss man tun und beachten, damit es hinterher gut schmeckt? Und was passiert im Glas? Aloysia Webinger und ihre Workshop-TeilnehmerInnen teilen mit uns das Fermentieren als ein sinnliches und gemeinschaftliches Erlebnis. Außerdem lässt uns die Ernährungsbegeisterte an ihrem Wissen über und ihrer Faszination für Mikroorganismen teilhaben. Denn Fermentieren hat mit nichts weniger zu tun als mit der Bedeutung des Menschen im Universum. Aber dazu gleich mehr in diesem Radio Libre Regional. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Magdalena Stammler. Ganz unterschiedliche Menschen sind es, die an einem Samstagvormittag im Frühling dieses Jahres im UKH Vöcklabruck zusammenkommen, um zu lernen, wie man Gemüse fermentiert. Jede und jeder von ihnen soll am Ende des Workshops, den Aloysia Webinger leitet, mit einem Glas nach Hause gehen, dessen Inhalt 2 bis 3 Wochen später bekömmlich und gut für den Bauch sein wird, wenn alles richtig läuft und die Mikroorganismen im Glas ihre Magie machen. Damit sich die Workshop-TeilnehmerInnen einmal vorstellen können, was alles mit Fermentation möglich ist, hat Aloysia Kostproben auf den Tisch gestellt von allen möglichen Fermenten, die sie in letzter Zeit so produziert hat.
Wahrscheinlich ist es das, es schmeckt säuerlich. Wie gesagt, irgendeine Sondernote ist drinnen, die möglicherweise der Boxhornklee ist. Hat überhaupt nichts Süßes vom Geschmack her jetzt und ist sicher ein gutes Erfrischungsgetränk, hätte ich jetzt gesagt. Auch unverdünnt anzuwenden, ja, genau.
Mhm. Als kleinen Gesundheitsschott, würde ich sagen. Also mehr als ein Gläschen mag man eh nicht davon. So ein bisschen zwischendurch, so wie Kombucha.
Was probierst du da, den Pastinaken?
Pastinakensaft mit der Boxhorn-Keynote.
Aber auf deinem Teller sehe ich rote Spuren. Was hast du da schon gekostet?
Da habe ich gekostet Rotkraut, fermentiert, und rote Rüben. Rote Rüben. Wie schmeckt das? Frisch, säuerlich, sehr zart, irgendwie fröhlich.
Was probierst du da gerade? Das schaut ein bisschen aus wie, ist das ein Kimchi?
Boah, es ist Kimchi, es ist Kraut, in verschiedene Kraut mit Karotten und Gewürzen. Angeblich erst 2 Wochen im fermentiert und schmeckt super frisch und sehr köstlich. Deswegen nehme ich schon zum dritten Mal was.
Also da ist drinnen Weißkraut, Chinakohl, Wirsing, Mairübe, Karotte, Zwiebel, Kümmel, Curry, schwarze Senfkörner und Koriandersamen.
Vor sich auf dem Tisch hat Aloysia Webinger ein Buch liegen, in dem festgehalten ist, wie sie ihr Ferment hergestellt hat.
Also tatsächlich versuche ich jedes Ferment, das ich produziere, zu dokumentieren, um nachvollziehen zu können, auch für andere Leute, weil ich schenke ja einiges auch her, was wirklich drinnen ist. Und dann kann ich sagen, da.
Aber nicht nur verkostet wird, es werden auch allerlei Fragen gestellt und regelrechtes Mythbusting ist angesagt.
Du brauchst auch nicht mehr beschweren, du brauchst auch nicht mehr Angst haben, dass du der Soft nicht drüber steht, weil das ist so sauer, so, dass sie eigentlich nichts ansiedelt. Also, aber es braucht halt schon die Kälte.
Das war eben die Frage vorher, wann ich es unten noch stehen habe im großen Glasl und sehe, es ist keine Flüssigkeit mehr.
Das Kompostieren hat Aloysia ursprünglich zum Fermentieren gebracht, weil alles miteinander zu tun hat, weil alles ein Kreislauf ist. Und damit meint es die Fermentierbegeisterte wirklich sehr ernst. Das werden wir noch hören.
Also ich muss da noch ganz einmal kurz zurück zum Kompostieren, weil das einfach sehr verwandter Prozess ist. Also geht es um Prozesshaftes, also es geht um Mikroorganismen, wo ich großes Interesse, einfach Leidenschaft in mir merke, dass mich das ganz stark interessiert, was ist da in dem winzig Kleinen, das Unsichtbare und trotzdem Wirkmächtige. Und wenn man dann so mehr schon, wenn es dann schon mehr Wissen darüber gibt, also was da ist, wie zusammenwirkt. Also wir sind ja noch ganz am Anfang dieses Wissens. Wir wissen, glaube ich, nur ganz einen kleinen Teil. Also ich sehe jetzt die Mikroorganismen, die uns bevölkern und die auch die Erde, also richtig den Humus, die Erde bevölkern, wo unser Essen wächst. Das sind unsere ursprünglichen, also das sind unsere Ur-Ur-Ur-Vorfahren. Also ich sehe das so. Oder das ist auch nachgewiesen. Also wann haben sie die entwickelt? Wie haben sie die verändert, diese Vielfalt, wo, also das ist einfach so alt und so beständig und wir können uns ausrotten, egal was wir Menschen uns da eifern lassen auf der Welt, aber die Mikroorganismen werden weiterhin das bevölkern da und werden das Ding weiterführen und darum ist das so, ich achte dieses Kleine so, weil ich merke auch so winzig kleine Teilchen können uns auslöschen können. Ich meine, diese uns so ein bisschen zu relativieren, uns, wir glauben immer, wir sind so cool und so mächtig und wir können alles machen. Ich glaube, das ist nicht ganz so.
Warum hast du dir überlegt, dein Wissen über Fermentation und auch deine Leidenschaft dafür, das in Workshops weiterzugeben?
Ja, das ist irgendwie lustig, weil ich schon bemerkt habe, meine Begeisterung ist so groß, dass ich dann die Leute um mich dauernd anlabere über das. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß eh, das interessiert dich gar nicht, aber ich habe so gemerkt, da geht halt dann das, wie sagt man da, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, so irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss einfach Leute finden, die auch begeistert, also die das interessiert. Und dann kann ich die anderen mehr in Ruhe lassen, über das zu reden. Und das war so ein bisschen so die Motivation für mich, dass ich mir andere Leute suche, die da Interesse haben und die das sich gern anhören.
Zurück beim Fermentier-Workshop. Ein paar Wiederholungstäter sind dabei, die bereits in einem vergangenen Kurs das Zubereiten von Kimchi gelernt haben. Die meisten aber probieren das Fermentieren zum allerersten Mal aus.
Wir sind zum ersten Mal hier und es interessiert uns einfach dann das, man hat meistens dann zu viel Gemüse zu Hause und dann, wie man es dann haltbar machen kann oder wie man einfach die Nutzungszeit verlängern kann. Und das ist unser Anliegen, dass wir uns das heute anhören.
Gerade wenn man irgendwie eine große Gemüsekiste kriegt oder so und die sollt länger halten, was tut man dann damit mit dem ganzen Zeug?
Eben, wenn man zu viel zu Hause hat, dass man da ein bisschen aufteilen kann und dann, gerade auch im Garten, wenn man was erntet, dann ist momentan zu viel, aber wie kann man denn die Nutzungszeit verlängern?
Und eure Kurskollegin hat gesagt, sie tut sich ganz bewusst was Gutes. Sie hat irgendwie so den Antrieb, sie isst jetzt was wirklich ihrem Körper gut tut. Spielt das auch eine Rolle?
Auch ja.
Bei mir ist, also ich bin nur so ein bisschen im Wiegelwackel, weil ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Aber es ist ja so gesund, also muss man es ja auch essen. Aber es ist ein bisschen zach noch.
Naja, bei dir ist es ja so, du magst eigentlich den Essiggeschmack nicht und durchs Fermentieren kommt so leichter Säuregeschmack hinein, der an Essig erinnert.
Also muss man sich erst herantasten. Also ich hoffe, wir kriegen da Tipps, wie es einfach besser geht, weil das, was wir bis jetzt zusammen gebraut haben, war jetzt nicht so, sagen wir mal so, mir hat es nicht so geschmeckt.
Und hast du bei den Kostproben, bist du jetzt fündig geworden?
Also alles schmeckt mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Beispiel eben dieser Chinakohl mit Karotten, der ist sensationell gut. Also wenn wir sowas mal zusammenbringen würden, dann würde ich mich freuen, weil dann schmeckt es auch.
Damit es schmeckt, ist, wie Kursleiterin Aloysia Webinger sagt, eine Hauptzutat notwendig.
Man braucht da wirklich ein bisschen ein Zeitfenster, wo man sagt, jetzt mache ich das und Zutat, Zuwendung, ich mache das gern, weil, also, dass man sich das so abbringt aus dem Alltag, das ist auch nicht so empfehlenswert, glaube ich. Und ich glaube, wir sollen jetzt anfangen, sonst kriegen wir da nichts in unseren Käfer. Genau. Wir sollen was. Also ihr habt den Auftrag gehört, also zwei Leute teilen sich einen Topf und ihr macht euch ja aus, was eine kommt. Weil vielleicht mag irgendwer kein Knoblauch oder kein Zwiebel. Irgendein Gewürz nicht, dann redet euch zusammen zuerst und schaut, wie ihr zusammenpasst. Und dann starten wir.
Acht Personen unterschiedlichen Alters schnappen sich Schürzen, schleifen Messer, waschen sich die Hände und suchen ihr Gemüse aus.
Jetzt geht's los.
Rüben, Karotten, Blaukraut und Weißkraut, Lauch, Zwiebel und Sellerie liegen zur Auswahl bereit.
In Vöcklabruck sind wir einfach auch so dermaßen, ich sage immer, wie die Made im Speck. Weil wir einfach da Zugang haben zu so tollen Lebensmitteln, zu Bio-Lebensmittel, wir haben so tolle Produzenten rundherum, auch so Nischenproduzenten, die was ganz Besonderes machen. Also so gesehen ist es da auch leicht, sich gut zu versorgen. Da. Wir sind da wirklich sehr gut, gut gestellt. Ja.
Erster Schritt, Krauthäupeln schneiden und anschließend hobeln.
Aufpassen auf die Finger.
Es ist Blaukraut und das tun wir jetzt fein schneiden, hobeln. Und dann warte ich, was die nächste.
Die nächste Arbeitsschritt wird, ja.
Den Hobel, den verwenden wir das erste Mal. Den habe ich schon gekauft vor Monaten und jetzt ist es soweit.
Auch die Karotten werden in ganz feine Streifen geschnitten und gehobelt. Was mir dabei auffällt, das Gemüse wird sauber gemacht, aber die Karotten beispielsweise nicht geschält.
Also man muss sich das so vorstellen, wenn man ein Gemüse anschaut über die Oberfläche vom Gemüse in einem Elektronenmikroskop, dann sieht man ganz viele Mikroorganismen, die sitzen. Und selbst wenn es das mit Wasser wascht, die bleiben da sitzen. Die kannst du nicht abwaschen, weil das ist eine Mikrogeschichte, das Wasser ist so wie ein, das berührt die gar nicht. Ja? Also da sitzen Mikroorganismen dran, auf dem Gemüse drauf. Das ist einfach schon so von der Natur eingerichtet, dass man praktisch, dass so dieser Kreislauf ständig funktioniert. Weil wie würde sonst was verrotten? Das funktioniert sonst nicht, dieser Kreislauf. Ja? Und so genauso wie wir selber Mikroorganismen in uns haben, wenn wir sterben, passiert sofort die Übernahme. Also wir werden sofort verarbeitet. So, das ist so immer mein, ich muss mir immer überlegen, wie will ich eigentlich bestattet werden? Mein Tod, dann denke ich mir, wow, das Coolste ist für mich, wenn wir die Mikroorganismen dann auch verarbeiten. Das ist so für mich so cool. Die Idee beruhigt mich. Also das ist so ein Trost für mich. Da braucht man nicht mehr im Himmel kommen. Also das ist einmal jetzt Himmel okay, so. Aber ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen kann, weil unter Himmel kann ich mir weniger vorstellen, als dass ich da in diesem lebendigen Kreislauf da einfach mitspüle und so, das reicht mir schon. So, jetzt sind wir weit weggekommen vom Blaukraut. Okay.
Zurück zum Blaukraut und den anderen Gemüsesorten, die gerade hergerichtet werden.
Je feiner, umso weniger muss man kneten. Dann braucht man weniger Kraft anscheinend.
Also das Kraut ist jetzt gehobelt und dann muss man was als nächstes machen?
Einsalzen. Einsalzen und kneten.
Wie beim Krautsalat eigentlich?
Ich mache nie einen Krautsalat, aber grundsätzlich stelle ich mir es so vor. Ja, genau. Genau.
Für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Fermentierworkshop ist der gesundheitsförderliche Aspekt vom Verzehr fermentierter Speisen ein wichtiger Grund, um es auszuprobieren. Leben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt sehr ernährungsbewusst?
Grundsätzlich ja, wobei für mich schon dazu gehört, dass Essen Freude machen soll und gut schmecken soll. Also ich bin jetzt weder ein Vegetarier noch sonst irgendwie, wir essen schon vorwiegend biologisch und halt schauen wir, dass eine gute Ware sozusagen im Haus ist. Aber sonst ist ja eigentlich alles rundum und ja, das Fermentierte ist eben gilt als irgendwie roh und nicht gekocht und daher hat es alle Nährstoffe drinnen und ist aber schon ein bisschen vorbereitet sozusagen zum Verdauen. Und darum interessiert es mich, ja.
Also das heißt, der Zugang ist schon, es soll zuerst mal gut schmecken und dann gesund sein auch.
Genau, das ist mein Problem ein bisschen mit so fermentierten Radieschen, die schmecken nicht so gut wie die frischen Radieschen, aber natürlich, wenn ich Hunderttausende habe, bevor ich es wegschmeiße, weil es jetzt im Garten alle gleichzeitig reifen oder so, denke ich, man macht das schon auch einen Sinn. Aber ich bin jetzt eben noch so ein bisschen auf der Suche nach fermentierten Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln, die dann auch wirklich eine Freude machen beim Essen und nicht nur gegessen werden, weil sie gesund sind.
Oder weil sie halt übrig bleiben, oder? Weil du gesagt hast, wenn was im Garten übrig bleibt, ist auch ein Thema.
Wenn so viel auf einmal da ist, macht es einen Sinn, das irgendwie zu verarbeiten und haltbar zu machen. Ne? Das ist das andere. Aber ich habe eh nicht den Gemüsegarten, wo ich da in der Not wäre, Dinge verarbeiten zu müssen.
Okay, weiter geht's. Vom Zerkleinern zum Einsalzen zum Kneten des Gemüses.
Oft rauskommt und gemütlich. Und wer mag noch kneten in irgendeinem?
So. Der andere reiben, der ist besser.
Besonders schön sieht das geknetete Blaukraut aus. Boah, das ist ein richtig lila Saft und Schaum.
Ja, wie ein Schaumbad. Traum von jedem Kind, vielleicht ein Glitzer.
Aber wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Fermentationsprozess?
Oh, die Frage bezieht sich wahrscheinlich aufs Gemüse. Genau. Ja, es gibt ja viele andere Bereiche auch. Aber bleiben wir mal beim Gemüse. Also wir haben ja da mehrere Stufen. Wenn wir jetzt das Gemüse zerkleinern und also ich mache das am liebsten so unter im eigenen Saft was zu fermentieren, also wo das dann sozusagen so geknetet wird, sehr gut zerkleinert, geknetet und dann in ein Glas gefüllt wird, sodass der Saft ganz drüber steht und beschwert mit Steinen oder mit Glas wird es beschwert. Und dann stellen wir praktisch Bedingungen her, die die Mikroorganismen sehr gern haben. Also bestimmte Mikroorganismen wollen wir fördern. Es gibt ja so eine breite... Also wenn man das jetzt da liegen lässt am Tisch, das geschnittene Gemüse, wissen wir, wie das nach 2 Wochen ausschaut. Es trickert ein oder es schimmelt oder je nachdem, wie feucht es ist, ist vielleicht Schimmel drauf und es stinkt. Es ist, also es ist irgendwie bunt, vielleicht wird es recht bunt von den Schimmeln. Also, und wenn man das jetzt unter Luftabschluss praktisch, also da geht es auch darum, dass man die anaerobe Fermentation da praktisch startet, indem man das praktisch unter die Flüssigkeit setzt, dann passiert das, dass schon mal gewisse Mikroorganismen ausgeschlossen werden aus dem Prozess. Das ist schon ein bisschen eine Eintrittskarte in das Ganze. Und dann kommen einmal die Hefen, also die Hefen, die sind überhaupt gleich am Anfang ganz begeistert über den Zucker und machen da gleich einmal sich über den leicht zugänglichen Zucker her. Und da bildet sich ein bisschen Alkohol, der aber da gar nicht so wichtig ist, weil dann sofort die nächsten Bakterien aktiv werden, die da auch gleich am Anfang da sind. Und das sind die, das sind Bakterien, die an der Außenhaut bestimmte Stoffe, so, ich weiß nicht mehr auswendig leider, aber die haben einen bestimmten Stoff außen eingelagert und so werden sie unterschieden zwischen Gram-positiv und Gram-negativ. Und die wollen wir eigentlich nicht zuhauf in unserem Körper. Das sind die, die so, so ein bisschen ungut werden, uns, wenn wir aus dem Gleichgewicht, also wenn wir da in die Richtung aus dem Gleichgewicht fallen, in unserem Bauch. So, das sind solche Typen von Bakterien. Und die haben oft auch ein bisschen einen unguten Geruch am Anfang. Aber die werden dann gleich mal abgelöst von der nächsten Gruppe, weil die, die produzieren die erste Säure einmal schon. Und da warten schon die andere, wartet schon die andere Gruppe drauf, die steht schon da in Startposition und will da schon losstarten. Und sobald diese Säure da ist, eine leichte Säure, können die anderen schon aktiv werden. Das ist jetzt wieder, und da geht es dann schon Richtung Milchsäure. Das ist dann so die, die zweite Phase. Und die dauert aber auch nicht ganz so lang, die sind auch so ein paar Tage und dann kommt aber schon wieder mehr Säure zustande durch die Aktivität der Milchsäurebakterien. Da sind auch viele Stämme drinnen. Und je nach Gemüse hast du da unterschiedliche Arten. Von, also es ist nicht nur Milchsäurebakterium 1, sondern da gibt es ganz viele so Unterarten. Das tut sich dann immer so, so wie ein Staffellauf, dann bereiten die jetzt wieder eine Situation vor, wo es wieder saurer wird und dann kommen die Nächsten, die die stärkere Säure auch aushalten. Also das sind so mehrere Abteilungen, die da das Ganze da durchprozessieren und die finden eben da in dem Gemüse Stoffe, die es aufspalten können, können schon. Das ist wirklich eine Vorverdauung außerhalb unseres Körpers. Ungefähr 3 Wochen ist der Prozess relativ gut, schon sehr gut. Es geht sowieso weiter, bis man kann ja das Ganze stilllassen, ein Jahr auch, wenn man glaubt, man würde es nicht essen vorher. Nur wird es immer saurer. Und dann kann man das Fermentierte auch nicht mehr so viel davon essen. Du kannst nur ganz kleine Mengen, weil das ist so intensiv und so sauer, dass du schon auf den Zahnschmelz aufpassen musst. Also, oder nur zum Würzen. Also man kann schon was sich einfallen lassen. Aber man sollte es doch nicht so sehen, dass man jetzt viel einkauft oder viel besorgt oder viel hat und dann macht man gleich eine Riesenmenge und hebt es auf. Ein halbes Jahr, das würde ich nicht empfehlen. Der Prozess geht nämlich wirklich weiter, auch wenn es das nur so kalt stößt, also kühl gekühlt, dass du es im Kühlschrank stehen hast bei 4 Grad, geht der Prozess trotzdem weiter. Langsamer, aber er geht weiter. Also so ist es, dieser Prozess. Genau. Und am besten schmeckt es, finde ich, ab 14 Tagen. Nach 3 Wochen ist es so ganz wunderbar geschmacklich schon verbunden alles. Und nach 3 Wochen ist es halt schon sehr kostbar. Und es verändern sie die Inhaltsstoffe.
Ihren Fermentierneulingen im Workshop rät Aloysia Webinger zu einem ziemlich genauen Ablauf, der sich, und das ist wichtig, vor allem nach der Temperatur richtet. Wo das Glas mit dem Ferment die ersten Tage aufbewahrt wird, wo es danach gelagert wird, das sind die entscheidenden Dreh- und Angelpunkte, an denen man richtig viel falsch machen kann.
Die erste Zeit entsteht viel CO2. Also ich lasse das Glas dann im Winter mindestens 2 Tage in der Küche stehen. Im Sommer ist nach einem Tag so viel los in dem Glas, dass ich sage, so, okay, das hat gestartet intensiv, jetzt ab ins Kühle. Und im Sommer stelle ich das in den Kühlschrank, im Winter stelle ich es in den Keller, weil da hat es bei mir so um die 10 Grad, so bis zu 15 Grad, aber dann weiß ich, okay, dann kann ich es nur noch eine Woche unten lassen und dann in den Kühlschrank. Also das ist so ein Erfahrungswert, wenn man mal merkt, wenn es wärmer wird und du vergisst das dann im Keller, du hast das dann 2 Wochen im Keller und holst das rauf und es hat schon 17 Grad da unten, dann ist mir schon passiert, dass ich mir gedacht habe, na, das ist jetzt traurig, jetzt ist mir zu sauer. Also das ist ein wenig zu schnell, also zu schnell gegangen und da ist die Qualität irgendwie ein bisschen nicht so, also der Geschmack, diese Geschmacksvielfalt, das, wenn es zu schnell geht, da kommt so eine aggressive Säure drauf, dass ich nicht so eine Freude habe. Ich tue es immer gerne ein bisschen langsamer. Also da kommt es dann eher schon nach die 2 Tage im Kühlschrank. Ja.
Das heißt, Temperatur ist ein ganz wichtiger Faktor, die Umgebungstemperatur.
Genau, das ist wirklich so, das ist einfach jahreszeitlich wirklich eine unterschiedliche Handhabung. Und da kommt man schnell drauf, aber so, man kann schon die groben, also man macht dann auch die Erfahrungen, wenn man wirklich einmal was vergisst in einem wärmeren.
Man sieht also, nicht nur die Gemüsebeschaffung richtet sich hier nach dem, was im Jahreskreis gerade verfügbar ist, sondern auch der Fermentationsprozess selbst. Der Eindruck, dass wir es hier mit einer sehr erdenden und naturverbundenen Beschäftigung zu tun haben, bestätigt sich immer wieder. Aber kurz zu ein paar technischen Facts. Wer bis hierhin zugehört hat, möchte vielleicht auch wissen, was die Fermentierexpertin Aloysia Webinger zu Verschlüssen von Gläsern zu sagen hat. Ein Thema, das in der Fermentierszene zumindest hitzig diskutiert wird. Schließlich müssen Gase austreten können aus dem Glas, es soll aber nichts Falsches hineinkommen in das Glas. Was also tun?
Wenn man Schraubglas hat, lässt man es halt nur, tut man nur einen Deckel drauflegen. Und wenn man ein Bügelglas hat, dann tut man eben den Glasdeckel nur drauflegen, ohne Gummi. Also so mache ich das. Das passt sehr gut. Dann brauche ich mich nicht kümmern um die Gase, die da entstehen und dann vielleicht so einen Druck erzeugen, dass man dann ausfährt, wenn ich es aufmache oder es mir auch schon passiert.
Ist das Gemüse schließlich nach 2 bis 3 Tagen in einem großen Glas gut abgedeckt und in nicht allzu warmer Umgebung und dann weitere 2 bis 3 Wochen im wirklich kühlen, also im Kühlschrank, fertig fermentiert, rät Aloysia dazu, sich folgende Gewohnheit zuzulegen. Das große Glas ist so wie ein Vorratsglas. Aus diesem großen Glas kann man sich ein bisschen was von dem fermentierten Gemüse umfüllen in ein kleines Glas, aus dem man sich jeden Tag etwas rausnehmen kann. So kommen zur ursprünglichen Menge, die schon immer ungefähr 1 bis 1,5 Kilo betragen sollte, keine unerwünschten Mikroorganismen dazu und es bleibt immer schön kühl, womit sich der Fermentierprozess nicht so schnell fortsetzt. Auch da wären wir wieder bei der Säure. Die hält viele ab vom Essen fermentierter Lebensmittel, also der Geschmack. Und auch Workshop-Teilnehmerin Lena berichtet das.
Ja, da muss ich auch sagen, dass ich eigentlich bis auf Sauerteig-Fermentation keine Berührungspunkte gehabt habe und auch irgendwie immer mit dem Geschmack so Schwierigkeiten gehabt habe. Und halt das übliche ja Sauerkraut, aber mehr habe ich jetzt da noch nicht so probiert.
Ja, und welchen Tipp hat Aloysia Webinger für die eher schüchternen Esser, die sich dem Geschmack erst annähern müssen?
Also mein Vorschlag wäre, einmal 2 so Gabel rauszuholen, so fein hacken auf einem Brett. Also vielleicht den Saft, den kann man einmal so ein bisschen aufheben, weil den kann man dann auch gleich dazu nehmen. Also so ein bisschen fein hacken und es auf einen Salat, also wenn wir jetzt Salat essen, die meisten ganz gern, so einen frischen Salat, egal was, und da dazu zu mischen, so 2-3 Gabeln von diesem fermentierten Gemüse, ein bisschen fein hacken, dass es sich schnell gut verteilen lässt, dass sich das Ganze schön vermischen lässt und das Saft bzw. das Fermentierte ist ein bisschen auch eine Säure, also man muss das ein bisschen mitdenken, wenn man nur ganz wenig drauf gibt, spielt es keine Rolle. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr nehme schon, dann kann ich mir schon den Essig sparen zum Beispiel. Oder wenn man was sehr, es ist schon was sehr reif geworden, dann kann ich sagen, das kommt bei mir in Salat. Und da gebe ich keinen Essig oder keinen Zitronensaft mehr dazu. Stelle mir ein bisschen Zitrone hin zum Ergänzen, falls mir zu wenig sauer ist. Aber da brauche ich eigentlich nur noch das Öl. Da tue ich das Öl dazu und habe das Fermentierte dabei, was mir die Säure gibt. Und das schmeckt, also das, du merkst da fast keinen Unterschied jetzt zu einem Essig. Es ist eine Säure, die dem Essig also so vom Essen her sehr ähnlich kommt. Und durch das Öl hat er das Ganze einen ganz anderen Charakter.
Das ist einfach so lustig. So miteinander werken, das immer geliebt.
Und während wir schon über das Verzehren sprechen, wird im Workshop gerade das Versprechen eingelöst mit dem sinnlichen Erlebnis. Beim Hacheln und Schneiden, beim Kneten und Werkeln.
Hast du das sonst in deinem Alltag, dass man zumehrt in der Küche steht? Und
nimmer eben. Das haben wir nimmer.
Das könnte wieder eine Idee sein, jemanden einzuladen zum Fermentieren.
Das stimmt.
Das heißt, ihr taugt aber auch das Angreifen, das,
ja, das Quatschen und das... Ja, das ist ein bisschen wie Spülen auch, ja. Im Schlamm oder im... Ja, aber es ist nicht grauslich, es ist einfach nur lustig.
Das war ein Radio Libre Regional zur Faszination Fermentation. Redaktion und Gestaltung Magdalena Stammler. Die Musik in diesem Beitrag stammt vom Wiener Gemüseorchester, das ich hiermit wärmstens empfehlen möchte. Mehr Informationen im Internet auf www.vegetableorchestra.org. Herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Fermentationsworkshop und natürlich an Aloysia Webinger, die mit ihrer Leidenschaft für Mikroorganismen durchaus ansteckende Wirkung entfaltet.
Das Fermentieren ist so ein bisschen so wie ein Eintritt in eine Zauberwelt.
Wer neugierig geworden ist, kann sich über die Workshops Gemeinsam fermentieren auf der Website des OKH Vöcklabruck informieren unter okh.or.at. Diese Sendung steht wie viele andere Ausgaben von Radio Libre Regional zum Nachhören bereit auf freiesradio.at. Ja, und erst vor kurzem hat mir übrigens eine Hörerin gesagt, wie schön es ist, Informationen aus ihrer unmittelbaren Lebensumgebung zu bekommen und über Projekte, die direkt vor ihrer Haustür passieren. Das ist auch eine Aufgabe des Freien Radios als Regionalmedium. Wer diese Arbeit nachhaltig unterstützen will, kann zum Beispiel förderndes Mitglied werden und mit einem Jahresbeitrag die Wertschätzung monetär und ideell sichtbar machen. Oder auch über eine einmalige Spende, die übrigens steuerlich absetzbar ist. Show some love, wie die coolen Kids sagen oder so. Ja, danke für Aufmerksamkeit und Interesse an dieser Sendung und bis zum nächsten Mal bei Radio Libre Regional.